Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Zeit, das ist 9:06, das ist die Restweiler Gacht heute Vormittag mit Irin Grüter. Braucht es Journalismus noch, wo es im Internet so viele Blogs gibt? Das ist die Frage in einer Stunde im Netzgespräch. Und wie geht es der Kunst, nachdem die große Blase geplatzt ist? Darüber spricht Isabel Graf in Reflexe um 11 Uhr. Und damit kommen wir nun zu Kontext. Führt die internationale Wirtschaftskrise zu einem neuen Nationalismus? Diese Frage stellen wir in der heutigen Sendung. Viele Staaten sind im Moment darauf aus, ihre nationale Wirtschaft zu stärken. Ob das die UBS in der Schweiz ist oder General Motors in den USA, die Regierungen pumpen gigantische Summen in die heimischen Banken und ihre Wirtschaftsbetriebe. Welche ideologischen Gefahren birgt dieses nationalstaatliche Denken? Hans-Jörg Schulz hat sich darüber mit dem Schweizer Historiker Oliver Zimmer unterhalten. Zimmer ist Nationalismusforscher an der britischen Universität Oxford.
Oliver Zimmer, die G20 hin, der internationale Währungsfonds her. Die meisten Staaten versuchen ja im Moment die Wirtschaftskrise doch vor allem mit nationalen Förderprogrammen auch abzumildern. Da heißt es bei Ihnen in England britische Jobs für britische Arbeiter bei den englischen Gewerkschaften. Opel in Deutschland hat auch sehr nationale Töne und Frankreichs Präsident Sarkozy will mit staatlichen Geldern die heimische Autoindustrie unterstützen und sogar Arbeitsplätze zurückholen aus anderen EU-Ländern. Erleben wir so etwas wie die Rückkehr eines ökonomischen Nationalismus?
Ja, also Anzeichen dafür gibt es tatsächlich, wie Sie sagen, also Beispiel Autoindustrie in Deutschland oder Frankreich insbesondere. Mich denkt einfach, dass protektionistische Slogans und Programme mehr en vogue sind, im Moment als auch schon. Ich würde aber nicht von einer Rückkehr sprechen. Die Idee, dass Volkswirtschaften schützenswert seien, war nie wirklich auf dem Rückzug, glaube ich. Also Beispiel EU-Wirtschaftspolitik, da hat man immer gespürt, dass da nationale Interessen eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist einfach, das muss man sich immer wieder bewusst machen, ist ja eigentlich eine Binsenwahrheit, dass politische Macht sich in nationalen Räumen legitimieren muss, immer noch. Also man ist Beispiel, also man ist EU-Bürger, der in einem anderen EU-Land lebt, kann allenfalls an lokalen Abstimmungen teilnehmen, kann aber nicht an nationalen Parlamentswahlen teilnehmen. Das ist das exklusive Recht der Staatsbürger, der nationalen Staatsbürger.
Wenn also Politiker, wie im Moment zum Beispiel der US-Präsident, das ja sehr stark tut, mit ganz großen Wirtschaftsprogrammen antworten in der heimischen Autoindustrie oder so, er meint eigentlich doch auch immer nur Amerika, obwohl Amerika ja steht für die ganze Globalisierung.
Das sehe ich eigentlich nicht ganz so, weil wenn man sich die vergangenen Wochen Revue passieren lässt, ist ja so, dass die USA haben ja die Europäer aufgefordert, ihre Konjunkturprogramme zu verstärken. Die Europäer haben das mit Verweis auf die stärker ausgebaute Sozialpolitik und wohl auch auf drohende Haushaltsdefizite eigentlich abgelehnt, also beispielsweise die deutsche Bundeskanzlerin ja ganz dezidiert. Zum anderen, glaube ich, muss man einfach sehen, dass die USA, das ist die größte Volkswirtschaft, also wirtschaftliche Erholung in Europa wird ganz maßgeblich von der Entwicklung in den USA abhängen. Also quasi unabhängig von den amerikanischen Motiven, denkt mich, ist die USA so wichtig, dass man sich eigentlich fast nicht mehr um die Motive der USA eigentlich zu kümmern braucht. Europa ist so abhängig wirtschaftlich gesehen.
Also auch wenn Amerika besonders mit nationalen Argumenten auftritt, ist es trotzdem so wichtig, dass man das einfach akzeptieren muss.
Ja, ich würde einfach sagen, also ich meine, man hat ja da ein ähnliches Spiel, würde ich fast sagen, wie eigentlich in anderen Ländern auch. Die Politiker müssen natürlich rhetorisch ganz stark die Heimdimension, die nationale Dimension betonen. Auf der anderen Seite sind sie natürlich ja auch in diese globalen Netzwerke eingeklinkt und schauen dort nach Lösungen oder beteiligen sich dort an Lösungsversuchen. Aber die Rhetorik ist eigentlich erklärbar, aber wie gesagt, im Fall der USA finde ich eigentlich, wir sollten uns da nicht zu sehr auf die Rhetorik konzentrieren. USA sind für uns einfach wichtig, wenn sich die USA erholen, dann wird es Europa auch wieder besser gehen.
Mhm. Haben im Moment Politiker eine bessere Chance, wenn sie ein bisschen das nationale Argument hervorholen? Also in der Schweiz zum Beispiel, wenn man mehr auf die Swissness setzen würde und mehr sagt, kauft unsere Produkte hier und so, ist das von Vorteilen für die Leute?
Ja, Politiker machen das ja eigentlich nicht. Ich glaube, was Politiker tun müssen, ist eigentlich, das sieht man ja schön, also dass sie eigentlich bei diesen Staatsprogrammen vor allem ja schauen müssen, bei diesem eigentlich ungekannten Staatsaktivismus jetzt in der Krise, dass das als gerecht erscheint, dass es nicht so aussieht, als ob sie eigentlich Partikularinteressen fördern muss. Und das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Also in dem Sinn ja, weil sie sind von nationalen Bürgern gewählt.
Wie beurteilen Sie das denn? Können Appelle wie Buy British zum Beispiel, also wirklich Appelle an die Verbraucher, nur bei der heimischen Volkswirtschaft jetzt mal zu bleiben eine Zeit lang, können die auch zu einem Nationalgefühl führen, das dann mal umschlagen kann in eine gewisse Aversion gegen Fremde, dass wir also wieder mehr Fremdenfeindlichkeit deswegen merken werden?
Das Interessante hier scheint mir zu sein, dass plumpe Slogans wie Buy British oder Kauf, einheimische Produkte kaum Verwendung finden im Moment. Das Ganze geschieht meiner Meinung nach sehr viel diskreter. Also nationales Labeling beispielsweise bei Produkten in England haben zum Beispiel in den Supermärkten die einheimischen Produkte, haben den Union Jack drauf, da weiß man sofort, das ist ein britisches Produkt. Ich nehme an, in der Schweiz auch, bis zu einem gewissen Grad sieht man dann das Schweizer Kreuz auf Produkten. Also es geschieht viel diskreter, denke ich. Also diese Slogans, das sehe ich eigentlich nicht so. Grundsätzlich finde ich, man sollte vorsichtig sein hier. Es ist schon möglich, dass Leute, die fremdenfeindliche Einstellungen haben, einheimische Produkte bevorzugen. Ich bin mir aber nicht mal so sicher eigentlich. Aber der Umkehrschluss ist meiner Meinung nach unzulässig. Also die Idee, dass jetzt da jemand, der, sagen wir, Lokale, oft ist es ja so, dass die Leute sich gerne lokale Produkte haben oder vielleicht Landesprodukte, dass die dann irgendwie mit Fremdenfeindlichkeit in Verbindung gebracht werden, das scheint mir ein bisschen ein großer Sprung zu sein.
Nun ist ja auch absehbar, dass die Arbeitslosigkeit in unseren Ländern steigen wird. In der Schweiz sind jetzt mal 5% vorhergesagt. In Deutschland rechnet man schon relativ bald mit 1 Million zusätzlichen Arbeitslosen. Auch das kann doch in so eine Grundsatzhaltung umschlagen, dass man sagt, also Schweizer zuerst auf Schweizer Arbeitsplätze oder Deutsche zuerst auf deutsche Arbeitsplätze.
Hier scheint mir wieder wichtig, also ich würde zwischen Rhetorik und Realität unterscheiden. Das Bemerkenswerte scheint mir momentan zu sein, dass nicht mal auf der rhetorischen Ebene das ganz prominent ist eigentlich, diese Argumentation. Keine der Mainstream-Parteien oder Verbände scheint mir auf dieser Welle reiten zu wollen. Der Schweizer Wohlstand beispielsweise verdankt sich einer offenen Wirtschaftspolitik, sprich Einstellung qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland. Die Leute, beispielsweise das Schweizer Publikum, informiert sich und kennt diese Zusammenhänge. Mich denkt einfach, die Leute sind nicht so blöd und verführbar und leichtgläubig, wie man sie manchmal darstellt. Also dieser Zusammenhang zwischen Wohlstand und beispielsweise Freizügigkeit, der scheint ja den Leuten eingeleuchtet zu haben. Ich meine, die Schweiz hat abgestimmt, 60% der Leute waren dafür. Das finde ich eigentlich bemerkenswert. Frage, wie wäre das gewesen in anderen Ländern? Hätte man eine Abstimmung durchgeführt, könnte man da auch, also EU-Länder beispielsweise, könnte man auch mit 60% Zustimmung rechnen? Man weiß es nicht.
Täuscht mich der Eindruck, wir reden ja sehr viel vom Staat wieder im Moment. Auch in den Medien wird sehr viel über den starken Staat geschrieben, der jetzt wieder kommt. Viele Menschen setzen wieder auf den Staat und selbst viele Wirtschaftsmanager, die vor kurzem noch gesagt haben, also möglichst weg mit allen Eingriffen des Staates. Täuscht der Eindruck, dass der nationale Staat gerade wieder eher an Bedeutung gewinnen wird?
Ja, ich glaube, der Staat, der Nationalstaat, der ist aktiver im Moment, weil es nicht anders geht in dieser Finanzkrise und danach in der realen Wirtschaftskrise. Und diese Staatsintervention wird ja von unterschiedlicher Begeisterung begleitet in den Ländern, je nach Tradition, je nachdem, ob ein starker Staat eigentlich schon immer Teil der politischen Kultur war oder eben nicht. Jetzt beim Stichwort Staatsverdruss scheint mir wirklich das Entscheidende zu sein, dass wirklich indem der Staat so prominent in Erscheinung tritt, setzt er sich auch Risiken aus. Also was ich schon erwähnt habe vorhin, eigentlich der Vorwurf der Wirtschaftsfreundlichkeit ist natürlich ein großes Risiko, das man ja eigentlich fast nicht vermeiden kann. Man kann sich diesem Vorwurf einfach fast nicht entziehen, das hat man auch schon gesehen. Es gibt Vorwürfe der Gerechtigkeit, dass man eben hier wieder diese Banken und andere Firmen, die schlecht gewirtschaftet haben, eigentlich aus dem Sumpf zieht. Und die Frage ist ja dann, ist das gerecht?
Also dieser Staatsverdruss, den Sie gerade angesprochen haben, der kann ja auch aus mehreren Teilen bestehen. Es kann ja auch sein, dass sich die Menschen dann zwar auf der einen Seite sagen, der Staat soll mehr tun, aber auf der anderen Seite jetzt in der Krise noch mehr ins Private dann auch zurückziehen.
Das ist denkbar. Das ist eine soziologisch interessante Frage. Aber diese Tendenzen, glaube ich, die sind ganz unabhängig von der Wirtschaftskrise, spielen die sich ab. Also da sehe ich keinen Zusammenhang.
Wenn Sie Politberater wären, was müsste denn die Politik im Moment tun? Sie sehen das vor allem natürlich in England mit der englischen Politik, um das Ansehen der Politik wieder zu verbessern.
Ja, grundsätzlich ist es sehr schwierig. Also ich glaube wirklich, es ist eine sehr schwierige Situation. Ich glaube, das muss man mal akzeptieren. Also man stelle sich vor, man sei Politiker und müsse jetzt hier argumentieren. Nicht, es ist bestimmt kein einfacher Job. Dennoch glaube ich, dass eigentlich die Kommunikation schon verbessert und versachlicht werden könnte. Aber man sieht ja auch beispielsweise in Großbritannien, wo die Politik eigentlich rhetorisch natürlich viel besser sind, überlegen eigentlich beispielsweise den Schweizern Politikern, dass auch die dort Probleme haben, eigentlich diese Botschaft zu vermitteln, nämlich, dass das eine globale Krise ist, die das Land trifft und dass sie andererseits auf der nationalen Ebene eigentlich dann die Lösung anstreben. Also diese Botschaft ist sehr schwer, glaube ich, zu vermitteln.
Oliver Zimmer, Sie sind als Historiker, Nationalismusforscher. Wie würden Sie denn im Moment in dieser Situation, wo wir ja alle so ein bisschen verunsichert sind, wie würden Sie im Moment das Verständnis von Nation bei den Schweizerinnen und Schweizern definieren?
Wenn ich die Befindlichkeit so abschätzen würde, würde ich sagen, auf der einen Seite Verunsicherung, weil ja diese Krise die Grenzen nationalstaatlicher Handlungsfähigkeit eigentlich sichtbar werden lässt. Auf der anderen Seite, und das erscheint vielleicht paradox, hat man das Bedürfnis, das eigene Land als handlungsfähigen Akteur zu erleben. Beispiel hier, die Regierung wird als orientierungs- und führungsschwach kritisiert. Einerseits sieht man die Grenzen der nationalstaatlichen Handlungsfähigkeit, andererseits will man den Nationalstaat eigentlich als Akteur sehen in der Öffentlichkeit. Dann gibt es bestimmt auch eine Rückbesinnung auf nationale Werte. Es gibt auch, das hat man ja gesehen letzthin, es gibt eine gewisse Tendenz zur Essentialisierung des Nationalen. Also ein Beispiel, man spricht von nationalen Charaktereigenschaften, die angeblich durch gewisse Umstände bedingt, sogar determiniert sein sollen. Denken Sie an Thomas Hürlimann, der hat ja letzthin davon gesprochen, dass die Deutschen aus dem Wald kommen, die Schweizer kommen aus den Bergen und weil da der Wald abnimmt, haben die Deutschen starken Staat entwickelt, hingegen die Schweizer vorsichtig in den Bergen, ein bisschen geheimniskrämerisch. Das führt uns nicht weiter, aber das sind jetzt so Tendenzen, die man sieht, oder? Aber auch, mich denkt, es ist eigentlich keine dominante Tendenz, aber man sieht, es ist eine der Zeiterscheinungen, glaube ich, dass man die Nation eben wieder festmachen will an Charaktereigenschaften, unveränderlichen.
Nun betont ja die Schweiz viel stärker als die anderen Länder drumherum das Kantonale, das Lokale. Das ist prägend für den kommunalen Demokratiebegriff. Was bedeutet denn diese Betonung des Lokalen für das nationale Bewusstsein?
Also das ist meiner Meinung nach ein entscheidendes Element der schweizerischen politischen Kultur. Vor allem das Kommunalistische, also das Lokale, scheint mir hier besonders wichtig. Es ist ja doch bemerkenswert und ich glaube auch einzigartig in der Welt, dass in der Schweiz die Einbürgerungen beispielsweise werden auf Gemeindeebene vollzogen. Die Steuerhoheit liegt bei den Gemeinden zum großen Teil. Jetzt wichtig, dass mit Bezug auf das Nationale ist, ich glaube, die Schweizer haben eine sehr konkrete Vision des Nationalen im Vergleich. Das ist nicht so abstrakt. Man könnte sagen, Nation ist für die Schweiz eigentlich was, das mit der Lebenswelt, der kommunalen Lebenswelt verknüpft ist. Also wenn die nationale Ebene angeworfen wird, also wenn ein Bezug hergestellt wird zur nationalen Ebene, dann ist das sehr konkret, sehr gemeinschaftlich, sehr lebensweltlich.
Kann man denn sagen, wenn Sie als Nationalismusforscher die verschiedenen Nationalismen miteinander vergleichen, dass im Vergleich zum Nachbarland Frankreich, wo ja alles sehr zentralistisch auf Paris zugeht, die Schweiz einen völlig anderen Nationalismusbegriff hat?
Also es gibt eine Gemeinsamkeit und das ist, glaube ich, die starke Betonung der Volkssouveränität. Also das ist die republikanische Tradition. Die Unterschiede überwiegen jedoch meiner Meinung nach. Also Frankreich ist, wie Sie gesagt haben, viel mehr eliten- und staatszentriert. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch typisch für Frankreich, nimmt eigentlich die Legitimität eines radikalen Souveränitätsbegriffs in Krisen zu. Und dieser Souveränitätsbegriff richtet sich eigentlich gegen die Repräsentativdemokratie. Diese Tradition ist in Frankreich natürlich seit der Revolution vorhanden. Die Sans-Culottes, die haben argumentiert damals, das ist das radikal-demokratische Prinzip. Jetzt ist die Straße der Souverän und nicht mehr das Parlament. Also das sehen Sie auch, glaube ich, in Arbeitskämpfen in Frankreich. Ich glaube, die Radikalität der Auseinandersetzung, die Sie erleben in Frankreich, die lässt sich anders nicht erklären. Das hat mit dem Souveränitätsbegriff in Frankreich mit diesen Traditionen teilweise zu tun. Jetzt zur Schweiz, auch stark eigentlich bottom-up, also stark eigentlich ein volkstümlicher Republikanismus von unten nach oben. Es gibt ein Misstrauen gegenüber den Eliten, es gibt ein Misstrauen gegenüber der repräsentativen Demokratie. Demokratie, aber man hat das Referendum. Und das ist ein Ventil, glaube ich. Das ist der große Unterschied. Also das kam ja in der Schweiz im späten 19. Jahrhundert mit der demokratischen Bewegung, dieses Referendum. Die Volksvertreter sind Eliten, die haben nicht das letzte Wort, das ist typisch schweizerisch. Und das löst man so mit dem Referendum. Also Fazit eigentlich, Frankreich, Schweiz, würde ich sagen, ähnliche radikale Tradition, aber im Unterschied gibt es in der Schweiz eigentlich dieses Referendum.
Das Referendum und dann doch auch dieses Kommunale, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, ist die Schweiz dadurch, dass sie sehr stark kantonal denkt und kantonal gewachsen ist, ist sie dann auch immuner als andere Staaten gegen einen Nationalismus, der mal in einen Nationalsozialismus umschlagen kann?
Also Immunität ist ein problematisches Konzept, ja, auf die Geschichte angewandt. Man kann sich ja nicht impfen gegen Fremdenfeindlichkeit beispielsweise. Ich glaube, es gibt nicht so sehr im Kommunalen in der Schweiz. Ich glaube nicht, dass die Hemmschwelle unbedingt deutlich. Es gibt eine Hemmschwelle gegen ethnischen Nationalismus in der Schweiz und das hat einfach mit der quasi verfassungsmäßigen Multikulturalität zu tun. Das hat mit dem Föderalismus etwas zu tun. Ich glaube, hier gibt es eine Hemmschwelle, weniger im Kommunalismus.
Wie beurteilen Sie denn in diesem Zusammenhang, was da im Moment so wieder hochkocht und immer mal wieder hochkocht, nämlich diese starken Animositäten zwischen Deutschen und Schweizern?
Ja, darüber wird ja in der Tat viel diskutiert. Die Diskussion, die ist stark, finde ich, repetitiv. Also ich habe eigentlich zwei Punkte, die ich hier erwähnen würde. Also erstens mal würde ich sagen, ein bisschen mehr Realitätsbezug wäre hilfreich. Also es gibt offenbar bis zu einem gewissen Grad Mentalitätsunterschiede. Das kann man ja anerkennen. Dann, glaube ich, muss man auch sich vergegenwärtigen, das Ausmaß der Einwanderung aus Deutschland. Vielleicht sollte man sich auch mal die Frage stellen, was wäre, wenn Berlin oder München innerhalb von 5 Jahren, sagen wir 200.000 oder 300.000 Amerikaner oder Engländer, gut ausgebildet meistens, einwandern würden, würde das völlig ohne jegliche Kommentare in der Presse abgehen. Dann auch, was den deutschen Finanzminister Steinbrück betrifft, kann man sich vielleicht auch fragen, was wäre, wenn ein hoher britischer oder amerikanischer Politiker sich doch relativ abschätzig über deutsche Einrichtungen äußern würde in der Öffentlichkeit. Dann natürlich der Nazi-Vergleich ist absolut absurd. Als Historiker, und da bin ich ja nicht der Erste, der darauf hinweist, kommt mir da eigentlich eher das wilhelminische Zeitalter in den Sinn. Also der Nationalsozialismus ganz bestimmt nicht, das ist lächerlich. Aber sicher die Peitsche und so, da würde ich sagen, Wilhelm II. Lässt grüßen. Also ein bisschen salopp formuliert als Historiker. Das andere ist ja die Frage, warum kommt es tatsächlich zu diesen Animositäten? Dazu wurde schon viel gesagt. Ich möchte einfach mal einen neuen Vorschlag so quasi in die Runde werfen. Ich glaube, wenn man sich die Animosität erklären möchte, dann könnte man sich das wie ein Cocktail vorstellen. Und ich glaube, drei Ingredienzen sind hier wichtig. Also erstens mal würde ich sagen, es gibt einen Gegensatz, glaube ich, zwischen einer deutschen Indifferenz gegenüber dem Nationalen, das historisch bedingt ist, und dem doch eher positiven Nationsverständnis, der positiven Identifikation mit der Nation der Schweizer. Das ist mal das Erste, erste Ingredienz. Zweite Ingredienz, glaube ich, eben was wir angesprochen haben, diese Verbindung von Kommunalismus und Nation in der Schweiz. Das bewirkt einerseits eine hohe Integration, glaube ich, des Gemeinwesens, andererseits aber auch einen hohen Konformitätsdruck. Das ist, glaube ich, schon sehr in der Schweizer Kultur drin. Das ist übrigens klassenübergreifend. Konformitätsdruck gibt es nicht nur bei den einfachen Leuten in der Gemeinde. Das gibt es auch an der Universität. Das gibt es eigentlich überall. Die dritte Ingredienz, und das ist auch entscheidend, weil alle drei machen den Cocktail aus, das ist eigentlich die kleine kulturelle Differenz. Also weil die Deutschen eben doch von der Kultur, von der Sprache, auch von der Mentalität ja den Schweizern sehr, sehr nahe sind, kommen sie dann eben stark in diese Kultur rein. Sie müssen sich diesem Konformitätsdruck aussetzen. Das dünkt mich, ist entscheidend. Also wenn man Animositäten verstehen will, dann ist das wichtig. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Deutscher in die Schweiz kommt, aus deutscher Perspektive ist das vielleicht einfach eine Wohnsitzname oder man hat einen Arbeitsplatz, man bezahlt Steuern. Das ist aber für den Schweizer, geht das weiter, oder? Das ist ein Wohnsitz, in der Schweiz hat man nicht einfach Wohnsitz, da quasi kommt eben dieser, glaube ich, dieser Konformitätsdruck zum Zug. Zürich beispielsweise, nur noch als Beispiel, Zürich ist ja keine anonyme Großstadt. Wenn man das vergleicht mit einer mittelgroßen englischen Stadt, dann ist das hochgradig eigentlich im Vergleich, würde ich jetzt sagen, dann ist die Selbst- und Fremdbeobachtung relativ groß. Also wenn ich in Zürich bin, habe ich nie das Gefühl, dass ich eigentlich in einer anonymen Großstadt bin, obwohl sie natürlich eigentlich eine Großstadt ist, von wirtschaftlich gesehen und so. Und ich glaube nicht, dass das nur für Zürich gilt. Das ist typisch für die Deutschschweiz und hat meiner Meinung nach viel mit dieser kommunalistischen Tradition zu tun.
Oliver Zimmer, Sie forschen in Oxford über den modernen Nationalismus. Der entstammt ja dem 19. Jahrhundert, also einer Zeit, in der die Industrialisierung sehr stark vorangetrieben wurde. Hat denn dieser Nationalismus, über den wir heute reden, hat der immer mit Volkswirtschaft zu tun?
Die Wirtschaft wird sehr wichtig, also Volkswirtschaft wird sehr wichtig im 19. Jahrhundert. Und zwar auf zwei Ebenen sieht man das. Also einerseits, glaube ich, wenn man die Interpretationen, die Theorien jetzt des Nationalismus sich anschauen, dann wird der Zusammenhang zwischen Industrialisierung und modernem Nationalismus wird sehr eigentlich stark gewichtet, der Nationalismus. Das ist eigentlich die Kultur, die eigentlich die Industrialisierung ermöglicht. Industrialisierte Gesellschaften sind mobile Gesellschaften, die Leute migrieren, es gibt Urbanisierung und da braucht man eigentlich eine gemeinsame Kultur, eine nationale Kultur. Und das ist eine umstrittene, muss man sagen, eine umstrittene kontroverse Interpretation. Dann auf der ideologischen Ebene, wenn wir schauen, wie haben Leute im 19. Jahrhundert argumentiert, gibt es das prominente Beispiel des deutschen Nationalökonomen Friedrich List, der hat 1841 in seinem Werk Das nationale System der politischen Ökonomie, hat er beispielsweise argumentiert, zwischen dem Individuum und der Menschheit steht aber die Nation. Und dann hat er noch gesagt, und ich zitiere hier wieder, wie das Individuum hauptsächlich durch die Nation und in der Nation geistige Bildung, produktive Kraft, Sicherheit und Wohlstand erlangen kann, so ist die Zivilisation des menschlichen Geschlechts nur denkbar möglich vermittels der Zivilisation und Ausbildung der Nationen. List hat auch argumentiert, dass eine reine Agrarnation ist wie ein Mann mit nur einem Arm. Also die Idee, dass eine Nation ist eigentlich ein in sich geschlossener Wirtschaftsraum. Die Globalisierung führt ja dazu, dass eigentlich dann verschiedene Regionen quasi verschiedene ökonomische Funktionen erfüllen. Beispielsweise es gibt Agrarregionen und es gibt hochindustrialisierte Regionen. Das war genau das, was eben List nicht wollte. Das hat alles innerhalb der Nation zu geschehen, diese beiden Zweige, Manufaktur und Agrarwirtschaft. Die bedingen sich gegenseitig.
Das war die Nation und dann haben wir den Begriff des Nationalismus, der war, scheint mir, im 20. Jahrhundert wirklich sehr geschichtsmächtig, auch als Faktor. Da gab es erst diesen sehr aggressiven Nationalismus, der zu zwei Weltkriegen führte. Dann gab es in Afrika oder Asien die Befreiung vom Kolonialismus, die ja auch viel mit nationalen überlieferten Traditionen zu tun hatte. Und am Schluss war dann doch sehr stark nach 1989, nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Zerfall von Jugoslawien, ein besonderer Nationalismus in Osteuropa zu bemerken. Kann man sagen, wenn Sie auf das letzte Jahrhundert zurückgucken, das war das Jahrhundert der Nationalismen?
Also das 19. Jahrhundert war auch das Jahrhundert des Nationalismus, aber ich glaube auf eine andere Weise. Also die Erscheinungsformen und die Triebkräfte waren andere. Also wenn man das ganz grob charakterisieren wollte, würde ich sagen, im 19. Jahrhundert waren die liberalen und demokratischen Bewegungen ganz entscheidend im Nationalismus als Trägerbewegungen. Währenddem, glaube ich, wenn man das so grob skizzieren möchte, typisch für das 20. Jahrhundert ist eigentlich, das ist der Nationalismus im Kontext zerfallender Großreiche und multiethnischer Staatsgebilde. Also Stichwort Erster Weltkrieg, wo Imperien zerfallen, auch das Deutsche Reich natürlich verliert Gebiete. Und 1989 haben wir eine ähnliche Situation gehabt. Also eigentlich der revisionistische Nationalismus, der Nationalismus des territorialen Ressentiments, ist viel typischer für das 20. Jahrhundert als für das 19. Und hier ergeben sich meiner Meinung nach auch Zusammenhänge zum Faschismus. Also das ist dann eine entscheidende Verbindung, die man auch sicher noch genauer erforschen muss.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 haben wir ja vor allem auf dem Balkan auch eine Form von antidemokratischem Nationalismus erlebt in den Balkankriegen. Wie schnell kann denn dieser Patriotismus umschlagen in diese hässliche Form des Nationalismus?
Ich glaube, die Frage, die sich hier stellt, ist, kann sich ein nationenübergreifender Staatspatriotismus in einem autoritären System herausbilden? Weil das ist ja eigentlich, was gescheitert ist und wofür die Schweiz ja oft als quasi als Vorbild hingestellt wird, diese quasi ein Staatspatriotismus, der die kulturellen Differenzen überwölbt. Nur ist die Schweiz natürlich viel komplizierter. Und ich glaube, ein solcher Staatspatriotismus kann sich in einem autoritären System nicht herausbilden. Also das Problem ist eigentlich die Ausbildung, finde ich, zivilgesellschaftlicher Strukturen, etwa in föderalistisch und demokratisch organisierten Staatswesen. Und das, glaube ich, hat nicht stattgefunden, beispielsweise im Balkan.
Oliver Zimmer, wenn wir zum Schluss den Kreis nochmal schließen und auf die Wirtschaft wieder zurückkommen, mit der wir angefangen haben. Die Globalisierung, also die fortschreitende Verschmelzung der Weltwirtschaft, hat als Gegenreaktion ja bei vielen Menschen die Sehnsucht nach dem Heimischen, nach dem Nationalen wieder wachsen lassen. Und wir merken es in Europa, dass so wirtschaftliche Großeinheiten wie die EU in kleinen Staaten, Tschechien haben wir jetzt gemerkt, Irland wissen wir, in der Schweiz ist es auch, das ruft eher Misstrauen hervor. Wie lässt sich denn nationales Bewusstsein, nationale Ausprägung mit der Globalisierung in Einklang bringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das Misstrauen gegenüber diesen Prozessen, gegenüber der Globalisierung, das sieht man ja nicht nur in den kleinen Ländern. In den kleinen Ländern weiß man in der Regel ein bisschen besser Bescheid, unter anderem deshalb, weil ja die Leute hier und da mal an der Urne sich wieder melden können. Mich denkt, man weiß besser Bescheid. Das nationale Bewusstsein und die Globalisierung waren eigentlich seit dem 19. Jahrhundert miteinander verknüpft, aufeinander bezogen. Das zeigt beispielsweise der Cambridge-Historiker Christopher Bailey in seinem neuen Buch zur Globalgeschichte zum 19. Jahrhundert. Wichtig scheint mir, es ist schwierig zu sagen, wie das in Einklang zu bringen ist, aber wichtig scheint mir zu sehen, dass was wir mit dem Begriff des nationalen Bewusstseins zu fassen versuchen, ist ein Prozess, es ist kein Zustand. Also es gibt immer wieder neue Formen und Manifestationen des Nationalen in diesem Prozess der Globalisierung. Es gibt ja interessante Verknüpfungen von nationalen Kampagnen mit globalen Themen und Befindlichkeiten. Denken Sie beispielsweise an den Tierschutz, Klimaschutz. Ich fand das Beispiel interessant, Jamie Oliver, da gab es eine Kampagne in Großbritannien.
Der berühmte Koch.
Der Koch, ja. Jamie Saves the British Bacon, und die Idee war eigentlich, dass er hier eigentlich die britische quasi Schweinezucht, Schweineindustrie, dass er den quasi unterstützt. Aber die Argumentation, die Rechtfertigung dafür ist kein plumper Protektionismus, sondern die Tierhaltung. Man hat dann in der Sendung, es war eine stündige Sendung auf Channel 4, hat man dann aufgezeigt, dass die Tierhaltung in England besser ist und dass man darum das englische Schweinefleisch kaufen soll. Also nicht irgendwie einfach, das ist jetzt britisch und deshalb ist es einfach besser.
Das war der in Oxford lehrende Historiker Oliver Zimmer im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.